Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Und mit Briefen eines russischen Klassikers heute, Alexander Puschkin. Bislang waren sie auf Deutsch nicht zu lesen und welch unerwartete politische Aktualität sie nun umrahmt, das wollen wir mit der Übersetzerin und Kennerin russischer Literatur in Deutschland, Rosemarie Tietze, diskutieren. Sie ist zu Gast heute. Zuvor wollen wir uns aber erkundigen, nach dem Anschlag auf Salman Rushdie, wie die ebenfalls vielen bedrohten, aber weniger berühmten Autorinnen und Autoren zurechtkommen und wie man sie schützen kann. Herzlich willkommen zur Lesart. Der Anschlag auf Salman Rushdie hat längst nicht nur die literarische Welt erschüttert. Bei seiner Prominenz haben sich viele aus Politik bis zu den Staatsoberhäuptern entsetzt geäußert. Was aber ist mit den vielen, vielen anderen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die weltweit ebenfalls verfolgt, bedroht werden, weil sie dasselbe tun wie Salman Rushdie, Bücher schreiben und Stellung nehmen gegen religiöse Intoleranz und staatliche Willkür? Wir telefonieren jetzt mit einer Frau, die genau diese weniger berühmten Autorinnen und Autoren im Blick hat und unterstützt, Astrid Fehstedt vom PEN Deutschland. Guten Tag, Frau Fehstedt.
Guten Tag und Bonjour hätte ich beinahe in meiner Allmuttersprache Französisch gesagt, nach dem Lied.
Ja, das war ein fröhliches französisches Lied eben. Ne? Sie leiten, Frau Fehstedt, für den PEN Deutschland das Programm Writers in Exile, das jetzt schon so über 20 Jahren verfolgten Autoren und Autoren aus der ganzen Welt Aufenthalte in Deutschland ermöglicht. Aus welchen Gründen werden denn Stipendiatinnen und Stipendiaten Ihrer Abteilung bedroht?
Die Gründe sind wie immer sehr unterschiedlich. Wir haben also sowohl Autorinnen und Autoren, die aus politischen Gründen hierher kommen, also die wir eingeladen haben, weil sie als Politiker verfolgt werden. Wir haben aber auch eben Autorinnen und Autoren aus muslimischen Ländern, überwiegend sogar. Und dort kann man nicht in erster Linie sagen, dass sie aus religiösen Gründen verfolgt werden. Also wir haben keinen unserer Autoren, der jetzt mit einer Fatwa belegt worden wäre. Aber dennoch, wenn man zum Beispiel Autoren aus dem Iran hat, dann geraten Menschen, die eben Freiheit und ein freiheitliches Leben propagieren, ja dort direkt unter den Radar der Religiösen.
Und was riskieren diese Autorinnen und Autoren, wenn sie jetzt auch vielleicht hier in Deutschland ihre Bücher schreiben? Müssen die dann auch geschützt werden?
Also im Zweifelsfall, wenn es tatsächlich so weit kommt, dann wäre das natürlich auf jeden Fall so. Wir haben beispielsweise zwei Autoren aus Afghanistan bei uns im Programm, die unter dem Radar sind, also die wir von denen, die wir nicht namentlich nennen, die auch nicht auf unserer Homepage in Erscheinung treten und das auch selber wünschen. Das heißt, die schützen wir auf unsere Weise schon damit, dass wir ihre Anonymität im Grunde aufrechterhalten, was natürlich für einen Autor sehr, sehr schwierig ist. Es ist ja eine Gratwanderung. Auf der einen Seite muss man ja als Autor oder als Autorin an die Öffentlichkeit treten. Auf der anderen Seite gibt es eben Phasen, wo das nicht möglich ist. Dennoch schreiben sie auch bei uns und werden auch hin und wieder zu Veranstaltungen eingeladen. Auf der anderen Seite müssen sie aber eben so unter dem Radar bleiben und das ist ja nicht so ganz einfach.
Sie selbst haben, Frau Fehstedt, im Irak gearbeitet mit Autorinnen. Stehen denn eigentlich Frauen, die schreiben und publizieren in eher konservativen muslimischen Ländern wie dem Irak schon mal stärker unter Verdacht oder generell zumindest ja bei religiösen Hardlinern?
Naja, sie haben es natürlich in erster Linie schwer in ihren Familien und natürlich auch in ihrer Umgebung. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine starke Solidarität. Also ich bin ja durch ein Buch in den Irak gekommen. Das war eine Anthologie von Schriftstellerinnen, die erste, die es überhaupt im Irak gab. Das fand ich einen unglaublich mutigen Schritt auch. Und diese Autorinnen werden nicht direkt verfolgt im Irak, also sie sind auch nicht zu uns gekommen, sondern sie bleiben im Irak und sie wollen dort auch weiterarbeiten. Ich sehe jetzt allerdings auch, weil ich halt seit 2017 arbeite, dass ich auch dort versuchen, die Religiösen wieder mehr Fuß zu fassen. Es gibt ja eine starke säkulare und demokratische Bewegung, gerade in der Jugend, den jungen Leuten, auch den Studenten, dass die Religiösen aber versuchen, da wieder Fuß zu fassen und auch die Kulturorganisationen zu unterwandern und mitzubestimmen. Das habe ich also auch direkt dort erlebt.
Im Falle Salman Rushdie, es hat ja seine Weltberühmtheit zwei Seiten gehabt. Zum einen hat sie diesen staatlichen Schutz erzeugt nach dem Mordaufruf des Ayatollah Khomeini. Zum anderen hat seine Prominenz ihn aber auch gerade exponiert. Wie sehen Sie das, Frau Fehlstedt, bei Autoren und Autorinnen, die diesen Ruhm nicht haben? Sind sie stärker gefährdet? Das würde man instinktiv annehmen. Oder kann man sie vielleicht oder sogar sie sich selber besser schützen, weil sie eben nicht vor den Augen der Weltöffentlichkeit sind?
Ja, auch das kann man ja nicht eindeutig beantworten. Also man kann ja auch sagen, dass Öffentlichkeit durchaus auch ein Schutz sein kann. Also dass, wenn jemand sehr bekannt ist, auch vielleicht der eine oder die andere dann davor zurücken, diesen Menschen anzugreifen. Aber wie man jetzt gerade am Fall von Salman Rushdie gesehen hat, ist das eben leider auch keine Garantie. Und Unsicherheit kann man überall erleben. Also wir haben zum Beispiel auch hier Kolleginnen und Kollegen aus der Türkei, die hier Zuflucht gesucht haben und die sich auch hier nicht ganz sicher fühlen. Beispielsweise eben durch die grauen Wölfe, ja, die auch hier überall doch ihr Unwesen treiben können hier in Deutschland. Wenn wir so einen Fall dann haben und wenn jemand bei uns dann direkt auch um Schutz bittet, dann werden wir natürlich dann auch entsprechende Maßnahmen veranlassen.
Zum Schutz von verfolgten Schriftstellerinnen und Schriftstellern weltweit. Das war Astrid Fehlstedt vom Pen Writers in Exile. Danke Ihnen für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur, Frau Fehlstedt.
Ja, ich danke auch.
Ihre Übersetzungen aus dem Russischen sind kaum zu überblicken. Ihr Name fällt prompt und immer, wenn es um die Vermittlung russischer Literatur in Deutschland geht. Und das seit Jahrzehnten schon. Rosemarie Tietze. Jetzt bringt sie uns einen Klassiker in Erinnerung. Alexander Puschkin, über den neuerdings auch in anderen politischen Umständen geschrieben wird, als er hier präsentiert wird. Nämlich ein Puschkin in Quarantäne. So heißt der Band mit Briefen des Dichters und einem Versdrama herausgegeben, übersetzt, kommentiert von Rosemarie Tietze, wir sind mit dir verbunden. Guten Morgen, Frau Tietze im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen.
Wann war denn Alexander Puschkin in Quarantäne?
Das war 1830 und zwar zu einer Zeit, als die Cholera als erste große Epidemie nach der Pest Russland von Süden her überschwemmt hat, und zwar zog sie die Wolga hoch. Und da wurde Puschkin von der Cholera überrascht. Er saß in Quarantäne in einem kleinen Dorf, zu dem er wirklich nur ganz kurz hinfahren wollte, weil er dort ein Gut auf seinen Namen überschreiben musste. Und das war deshalb wichtig, weil er in diesem Jahr heiraten wollte.
Ich meine, es war die große europäische Cholera-Epidemie, der in Deutschland auch ein Georg Wilhelm Friedrich Hegel zum Opfer gefallen ist. Wie muss man sich das vorstellen? Was hieß denn Cholera im Zarenreich Russlands zu jener Zeit? Es gab ja keine medizinische Behandlung dagegen, noch wusste man vom Ursprung der Krankheit.
Man hat es überhaupt nicht verstanden, weil, wie gesagt, es war die erste Cholera-Epidemie, und im Volk und auch bei Puschkin wurde dann häufig von der Pest gesprochen, weil die Pest, das war die Epidemie, die man kannte. Und es wurden dann 1830, als man gemerkt hat, wie gefährlich das ist, wurden überall Quarantänen eingeführt, wobei eine Situation entstand, die wir auch aus der Pandemie kennen. Es gab nämlich große bürokratische Schwierigkeiten. Die eine Behörde wusste nicht, was die andere gemacht hat und so weiter und so fort. Es wurden aber ganz stark überall Quarantänen eingerichtet. Das heißt, Puschkin konnte nicht zurück nach Moskau zu seiner Braut.
Zu dieser Zeit war Puschkin ja schon ein Star, ein anerkannter Dichter.
Ja.
Und jetzt in dieser besonders privaten Situation mit der Heirat, was ganz schön kompliziert war, davon erzählen die Briefe auch wirklich sehr, sehr schön. Aber auch politisch war ein besonderer Fall, ne? Damals, der Zar höchstpersönlich war sein Zensor. Das hört sich ja wie ein Privileg an. War es das?
Das war es natürlich nicht. Denn der Zar hat ihm auf die Art und Weise, dass er gesagt hat, jetzt, das war 1826, hat der Zar ihm gestattet, aus der damals schon existierenden Verbannung aufs Land zurückzukehren, in die Hauptstädte. Bedingung war, dass er als Zensor da stand. Das hieß aber nicht, dass sozusagen nur der Zar jetzt Puschkins neue Werke gelesen hatte. Alles, was jetzt irgendwie essayistisch war, wurde sowieso dann nochmal von der Zensur geprüft. Also das war eigentlich eine Erschwernis, was offiziell als Ehre galt.
Von all dem erzählen nun diese Briefe von der Liebe, vom Geld, von der Politik, natürlich auch viel von der Literaturlandschaft Russlands, den Streitereien, den Konkurrenzen. Was ich gar nicht so wusste, Frau Tietze, jetzt erst durch diese Briefe, dass er auch dem Spielteufel so verfallen war.
Ja, das war, das hat ihn sein Leben lang, also vor der Heirat, danach hat er sich zurückgehalten, hat ihn sein Leben lang bewegt. Er musste immer wieder an den Kartentisch sitzen und war als Optimist immer wieder in Gefahr, dass er meinte, so diesmal geht's nur wirklich, dass er Geld, weil er brauchte auch immer Geld, dass er Geld gewinnt und nicht wieder nur verliert. Aber dieser Spielteufel hatte ihn sehr gepackt.
Puschkin war in jenen Cholera-Monaten außergewöhnlich produktiv. Als Sie, Frau Tietze, an diesem Buch arbeiteten, war ja auch die Hochzeit von Corona. Jetzt aber hat eine andere weltgeschichtliche Katastrophe ihr Buch eingeholt, der Krieg in der Ukraine. Und man hört inzwischen viele Stimmen, die gerade Puschkin unter eine andere Quarantäne stellen wollen, nämlich als Verfechter einer imperialen Großmachtideologie. Wie nehmen Sie denn diese Diskussion wahr? Was denken Sie darüber?
Ich verstehe es nicht richtig hier, denn natürlich, Puschkin war ein Dichter von Anfang des 19. Jahrhunderts und er hatte auf Russland auch einen sehr komplizierten Blick. Er war nun wirklich so bedrängt, wie er war, war er kein unbedingter Verteidiger, auf jeden Fall von diesem System. Aber er hatte nach außen hin, hat er Russland immer verteidigt. Und das ist eine Haltung, die ich auch von gegenwärtigen russischen Autoren leicht kenne. Dieses Verhältnis zum Patriotismus ist ein anderes. Jetzt Puschkin deshalb anzugreifen heute, das entzieht sich wirklich meinem Verständnis. Ich kann doch einen Dichter sehr schätzen und mögen und lesen, auch wenn ich sehe, dass er da Ansichten hat, mit denen ich heute nicht mehr einverstanden sein kann.
Der Deutsche Pen, die Schriftstellervereinigung, hat in dieser Debatte auch sofort Stellung bezogen. Der Feind sei Wladimir Putin, ja, und nicht Alexander Puschkin. Den Satz will man natürlich gern unterschreiben. Andererseits hat ein Slawist, Wolfgang Kissel, im Spiegel von einem offiziösen Puschkin Kult in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine gesprochen. Wird Puschkin also doch in Beschlag genommen und in Anschlag gebracht, auch von Seiten Russlands?
Natürlich wird er das. Also, und das ist auch unter russischen Intellektuellen ist das ein sehr häufig diskutiertes Thema. Denn es gibt so einen russischen Ausdruck, Puschkin nasche всё. Puschkin ist unser Ein und Alles. Und diese Haltung wird von der Politik kultiviert. In Denkmälern, also in auswärtiger Kulturpolitik. Und nun hat vielleicht in einem kleinen Bereich hat diese Sicht auf Puschkin dann doch wiederum recht, denn alle beklagen, egal welcher russischen Partei man nun in Anführungszeichen angehört, alle beklagen, dass Puschkin im Ausland nicht so bekannt ist, wie er das verdiente eigentlich als Klassiker. Und das kann ich nun wiederum sehr unterstreichen. Und ich habe auch dieses Buch versucht, so als kleine Gegenaktion zu dieser Haltung, dass man einfach etwas herausgreift aus dem Leben von Puschkin, herausgreift etwas, was man von heutiger Sicht jetzt wirklich durch unsere Pandemieerfahrungen verstehen kann und mal sieht, wie sich dieser unglaublich humorvolle und mit großem Lebensmut ausgestattete Autor da verhalten hat.
Neulich war der US-amerikanische und russischstämmige Schriftsteller Gary Steingart bei uns zu Gast, Frau Tietze. Ja. Und auf einer Veranstaltung in Berlin hat er gesagt, er wisse jetzt gar nicht, ob er seinen Kindern jetzt noch Puschkin vorlesen möchte. Und er hat gesagt, das haben die Gangster in Moskau jetzt auch geschafft. Können Sie das nachvollziehen?
Nee, das halte ich für Unsinn, ehrlich gesagt. Ja. Also man muss einfach nur mal ein paar Briefe lesen, wes Geistes Kind Puschkin ist, und man muss sich außerdem, ich glaube, dass das noch eine andere Aktualität hat heutzutage, man muss sich mal vor Augen halten, dass er auch einem gewissen Rassismus ausgesetzt war in seiner Zeit. Man muss nur ansehen,
ne?
Durch seine Herkunft, insofern als sein Urgroßvater mütterlicherseits ein Schwarzer aus Äthiopien war. Und das sieht man Puschkin durchaus immer noch an. Und in den literarischen Diskussionen der damaligen Zeit wurde darauf auch angespielt.
Ich meine, man kommt immer auf ein gefährliches Gleis, wenn man Schriftsteller politisch verantwortlich macht, also oder Künstler, darf man Richard Wagners ja. Musik noch gut finden, wenn man weiß, wie ergriffen Hitler von dieser deutschen Mystik war, ja. Klar kann man es sich einfach machen und dann sagen, ja, geht nicht mehr, Schluss aus. Als intellektuelle Position ist das doch irgendwie armselig. Aber wir haben nun mal auch jetzt wirklich diese Diskussion auch in Deutschland, und ich habe etliche Artikel von Slawisten gesehen, die dann natürlich auch dann ein Gedicht hervorziehen. Poltava heißt es, wo er gegen die Ukraine polemisiert. Wie soll man sich in diesem Kräftefeld verhalten? Was meinen Sie?
Ich glaube, einfach Puschkin lesen und seine Vielfalt entdecken.
Mit Ihrem Buch geht das auch ganz schön, mit Ihren Kommentaren, die noch
mich.
Genauso schön zu lesen sind wie die Briefe selbst, sonst würde man sie nicht verstehen, aber man hat wirklich ein Bild von diesem Puschkin im Jahr 1830. Dankeschön, Rosemarie Tietze, für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Alles Liebe.
Danke.
Und Puschkin in Quarantäne, die Briefe plus ein Versdrama auch, übersetzt, herausgegeben und kommentiert von Rosemarie Tietze, sind jetzt im Mattes und Seitz Verlag veröffentlicht mit 160 Seiten für 22 Euro. Wir freuen uns, dass so viele von Ihnen doch vorbeikommen, um in unserer DLF-Audiothek die neuen Klassiker nachzuhören. Unsere Sommerreihe mit großen Romanen jüngerer Zeit, die wir für künftige Klassiker halten oder die es schon unbestritten sind. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk veranstaltet wir diese Reihe in beiden Programmen. Heute stellt uns Dorothea Westphal einen Roman vor, bei dem ich mich noch gut erinnere, wie ich ihn das erste Mal las und dachte, Mann, oh Mann, was für ein Hammerbuch. Wassermusik war das von T.C. Boyle. Mit diesem Buch begann vor über 40 Jahren jetzt schon sein Siegeszug zu den Spitzenplätzen der US-amerikanischen Literatur. Und ja, mit vielen weiteren Romanen hat er diese Position bis heute behauptet. Aber damals, 1981, fing alles an. Hören Sie mal.
Sommerklassiker. Wassermusik von T.C. Boyle.
Wenn man den ersten Absatz liest und dann noch aufhören kann mit Lesen, dann ist einem wirklich nicht zu helfen.
Während die meisten jungen Schotten seines Alters Röcke lüpften, Furchen pflügten und die Saat ausbrachten, stellte Mungo Park seinen nackten Hintern vor Alhadj Ali ibn Fatudi, dem Emir von Ludamar, zur Schau. Es war das Jahr 1795.
Mungo Park, meist nur der Entdecker genannt, ist im Auftrag der Londoner Afrika-Gesellschaft in Afrika unterwegs, um als erster Weißer den Verlauf des geheimnisvollen Niger zu erkunden. Zu Beginn des Romans sind Park und sein afrikanischer Gefährte mit Namen Johnson jedoch in Gefangenschaft geraten.
Ali war Maure. Er saß im Schneidersitz auf einem Damastkissen und musterte die bleichen, bebenden Backen mit der Miene eines Feinschmeckers, der in seiner Vichyssoise eine Fliege entdeckt hat.
Als Wassermusik 1981 erschien, machte das Buch seinen Autor T.C. Boyle mit einem Schlag berühmt. Ein fulminantes Debüt, das das Zeug zum Kultbuch hatte, wie Dirk van Gunsteren sagt, der den Roman 2014 neu übersetzt hat.
Da ist so viel Tempo drin und so viel Witz. Und so viel Ironie und auch Informationen über die Zeit und über die Kultur zu der Zeit in Afrika. Er hat da ja richtig recherchiert. Also man kann eine Menge lernen aus dem Buch. Und es ist immer wahnsinnig unterhaltsam, finde ich.
In der Tat, die Abenteuer des Mungo Park, dessen Figur an den berühmten schottischen Afrika-Reisenden angelehnt ist, sind so aberwitzig und grotesk. Und Boyle beherrscht die Kunst, Cliffhanger zu platzieren, so perfekt, dass man das Buch nur schwer aus der Hand legen kann. Parallel zu Parks Erlebnissen erzählt Boyle die Geschichte von Ned Rice, eine erfundene Figur, durchtrieben und geschäftstüchtig, ein wahres Stehaufmännchen, denn Rice überlebt sogar den Galgen und als einziger Mungo Parks letzte Expedition. Boyle schickt seine Helden durch die Hölle und lässt dabei seiner Fantasie freien Lauf. In einer kurzen Vorbemerkung heißt es:
Wo immer die historischen Fakten den Erfordernissen der Fantasie entgegenstanden, habe ich sie bewusst und reinen Gewissens verändert und meinen Zwecken angepasst.
Ähnliche Freiheiten nimmt sich auch Mungo Park. Boyle lässt ihn an einer Stelle zu seinem Begleiter Johnson, einem hochgebildeten ehemaligen Sklaven, der wegen eines Duells nach Afrika verbannt wurde, sagen:
Hast du eine Vorstellung, wie unerträglich langweilig es wäre, wenn ich mich streng an die nackten Tatsachen halten würde, ohne Ausschmückung?
Eine solche ist der Zylinder, unter dem Mungo Park seine Notizen versteckt und den er durch Unwetter und Gefahren aller Art rettet und zurück nach London bringt, um seine Aufzeichnungen zu verfassen. Witz und Ironie geben dem Buch, dessen Schilderungen oft ziemlich krass sind, Leichtigkeit. Auch Boyles Kritik am Kolonialismus der damaligen Zeit ist ironisch gefärbt. Etwa wenn sich eben jener Johnson statt mit Geld mit Foliobänden von Shakespeare entlohnen lässt. Ein Teil der Komik resultiert auch aus der Wortwahl. Neben der bild- und wortmächtigen Sprache durchaus eine Herausforderung für den Übersetzer.
Das macht dieses Buch ja auch so besonders, dieser Sprachwitz und die Rasanz, mit der das zum Teil erzählt wird. Und die Ironie, die da drin steckt, immer wieder. Das wollte ich natürlich unter allen Umständen auch im Deutschen erhalten. Und das war dann schon eine Herausforderung.
Im Titel des Romans klingt Händels Wassermusik an. Und mehr noch wohl die Musik des Niger im Herzen von Afrika.
Ich habe jetzt noch mal so drin geblättert und dachte, ei, Donnerwetter. Also wie er das macht, wie er da das Tempo anzieht. Also überhaupt, wie er seine Stilmittel beherrscht in diesem ersten Roman. Das ist schon wirklich toll.
Wassermusik ist ein Spiel mit den Genres des Abenteuer- und Historienromans. Es ist ein Feuerwerk der Fantasie. So prall und überbordend, dass einem auch beim Wiederlesen schier der Atem stockt.
Ja, das tut es bei diesem Buch Wassermusik von T.C. Boyle in unserer Sommerreihe Neue Klassiker hier in der Lesart im Deutschlandfunk und in der DLF Audiothek. Den Roman gibt es im Hansa Verlag auf Deutsch übersetzt von Dirk von Gunsteren, den wir gerade gehört haben, gebunden und im Taschenbuch.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und einem Buch aus Frankreich, das man doch mit einiger Spannung in die Hand nimmt, weil die Autorin Hélène Gesternes vor einigen Jahren durch einen beeindruckenden, umfangreichen Roman auch bei uns bekannt wurde. Der Duft des Waldes hieß er. Es war das erste ins Deutsche übersetzte Buch der 1971 geborenen Schriftstellerin. Und wirklich eine raffinierte literarische Tat. Jetzt ist ein neuer Roman von Hélène Gesternes in Übersetzung erschienen. Schwindel. Im Studio ist die Kritikerin Manuela Reichert. Über 700 Seiten hatte jener Duft des Waldes. Mit kaum 100 Seiten ist das aktuelle Buch als Roman ja deutlich schmaler. Ist eine sehr konzentrierte Geschichte also?
Naja, es ist erstmal eine alte Geschichte. Ne? Das Ende einer Liebe, darum geht es hier oft beschrieben, oft erlitten. Und das ist auch die Grundlage für die französische Autorin, die hier ihre Geschichte schreibt. Jetzt könnte man auch mit Heinrich Heine sagen, es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu und wem sie just passiert, dem bricht das Herz in zwei. Oder, so wie die Autorin hier schreibt, ein Mann hat eine Frau geliebt, er hat ihr eine Zukunft versprochen und sie hat daran geglaubt, er vielleicht auch, dann hat er das Interesse verloren. Er hatte sich anders überlegt und sie verlassen, Ende der Geschichte. Und hier können wir jetzt eigentlich auch aufhören.
Das heißt, diese besondere Liebesleidensgeschichte verläuft genau so banal. Wird denn trotzdem eine vielleicht auch besondere, auch erzählenswerte Geschichte daraus?
Also ich finde wirklich nein. Ich mache nicht gerne so entschiedene negative Urteile und die Autorin bezieht sich gerne auf ihre Erfolgskollegin Annie Ernaux, die sie dann hier auch mit so einer Grundsatzfrage zitiert. Wo ist meine Geschichte? Das war der Ausgangspunkt für sie. Also für sie selber war das sicher wichtig zu schreiben und sie hat damit wahrscheinlich auch ihren Schmerz überwinden können. Für uns als Leserinnen und Leser ist es wirklich sehr banal, weil, und jetzt ist ja die Frage, was ist Literatur, was ist so diese alte Geschichte, die immer wieder neu wird und immer wieder neu erzählt wird. Ich muss natürlich eine Möglichkeit, literarische Möglichkeit haben, was ja bei Annie Ernaux funktioniert, die Figuren interessant zu machen, dass es mehr ist als eine individuelle Geschichte der Autorin in diesem Fall. Und das, muss man ja einfach sagen, gelingt ihr leider überhaupt nicht, weil diese Figuren, also die Protagonistin, die Ich-Erzählerin, ja, ist eine Frau, die irgendwie einem erklärt, in welcher Lage sie sich befindet, wie grauenvoll dieser Mann war, der sie immer wieder in Situationen bringt, wo sie sich überlegt, warum macht er das und wieso meldet er sich nicht. Also alles das, was wir kennen. Aber der gewinnt überhaupt keine Statur. Man fragt sich mal, warum ist sie denn mit dem, wenn das irgendwie doch letztlich so ein Blödmann ist, um es mal platt zu sagen. Und dann gibt's irgendwann die Trennung und sie leidet und dann gibt's einen neuen Mann und es passiert im Grunde wieder was Ähnliches. Also ich fand es wirklich sehr öde.
Ich meine, Sie haben, Frau Reicher, jetzt die große Annie Ernaux schon genannt, die eben auch Hélène Gestern zitiert. Bei ihr wird das eigene Erleben und darüber schreiben, also die Autofiktion, zu ja doch einem Erzählraum von einer großen literarischen Kraft, obwohl es trotzdem immer das eigene Erleben ja eher ist. Also letzter Rettungsversuch, es gelingt Hélène Gestern gar nicht so irgendwie eine Sphäre, einen Raum zum aufzumachen. Ja?
Man weiß auch überhaupt eigentlich gar nicht, das ist ja bei Annie Ernaux so, dass sie nicht nur ihre eigene Geschichte, sondern auch die Zeit, ja, die Epoche deutlich macht. Ich weiß gar nicht, das könnte jetzt sein, das kann vor 10 Jahren, vor 20 Jahren sein, es kommt irgendwie mal der Pariser Bahnhof vor, der eine große Rolle spielt, aber es gibt sozusagen nicht das, was Stoff ausmacht und das ist, glaube ich, wirklich das Problem dieses Buches, was ja nicht alleine im Moment in der literarischen Welt ist, weil das ist ja wirklich eine...
Omnipräsent, das Memoir, die genau. Autofiktion, den Begriff haben wir jetzt irgendwie schon richtig ja eigentlich integriert als normalen Terminus technicus. Ich meine, die Leserschaft greift gerne zu. Manuela Reichert, das wollten Sie, glaube ich, sagen. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen ins Wort falle. Im Französischen habe ich gesehen, heißt Gesterns Roman Un Vertigo. Also die Höhenangst. Im Deutschen hat Schwindel ja die doppelte Bedeutung. Werden wir hier und werden wir vielleicht oft auch ja doch ein bisschen angeschwindelt mit der Autofiktion, weil man hier uns etwas als Literatur verkauft, was letzten Endes doch nicht ist?
Ich glaube ja und ich glaube, dass wir uns alle eigentlich entsprechend des Satzes von Flaubert, Madame Bovary, c'est moi, sehnen nach erzählter Literatur, die nicht, also ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, wenn ich einen Kinofilm sehe, wo immer schon steht, beruht auf einer wahren Geschichte, denke ich schon, oh, mir wäre es eigentlich lieber, es wäre jetzt nicht wahr, dafür ist es gut erzählt. Und das ist hier nicht nur im Kino, sondern eben auch in der Literatur so. Es geht nicht alleine darum, dass etwas sozusagen durch das eigene Erleben einen Stempel aufgedrückt bekommt, sondern es geht darum, wie kann man erzählen, wie kann man Figuren zu Leben, zum Leben erwecken. Und das ist, glaube ich, was Literatur ausmacht und was hier in diesem Fall, sie sagt irgendwie, ihre Sätze seien ohne Tränen und ohne Mühen entstanden. Vielleicht ist das auch das Problem, dass mehr Tränen und mehr Mühen gut gewesen wären.
Danke Ihnen, Manuela Reichert, über Schwindel, den Roman neuen von Hélène Gestern. Jetzt in deutscher Übersetzung von Patricia Klobusitzki im Schöffling Verlag erschienen mit 96 Seiten für 20 Euro. Lesen und hören Sie die kritische Einschätzung von Manuela Reichert in Ruhe nach online unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Diese Woche Bodennebel und Gewitterregen. Nächste Woche Bodenfegen ohne Wegbewegen. Letzte Woche Schnitzelklopfen, Wassertropfen.
Immerzu ist er da. Ich kann nicht in Ruhe Kaffee trinken, Zeitung lesen etc. Er ist da. Unentwegt spült er ab, wischt den Kühlschrank aus, er kratzt die Pfannen sauber, er putzt den Herd, den Backofen, er will ein Tuch, einen Eimer, um die Fenster zu putzen. Er wischt seine Pfoten an mir ab. Er pfeift vor sich hin. Er zwickt mir in den Arm. Er lacht mir ins Gesicht. Im mal zu, ist der Wolf in der Küche.
Aber Dorothee, dann bring ihn doch zurück. Du bringst ihn einfach zurück.
Aber nein, ich gebe doch den Wolf nicht her.
Es ist überall heiß in Deutschland und schön wäre vielleicht, jetzt auf einer Insel zu sitzen mit kühler Meeresbrise, zumindest in Gedanken. Reisen wir da jetzt mal hin, auf eine Insel nämlich, auf der der Schriftsteller Bernd Eilert seiner Vorstellung vom Paradies bedenklich nahe kommt. Das schreibt er in einem Buch über die französische Île de Ré. Die liegt vor der bretonischen Küste. Da erreichen wir ihn jetzt nicht, sondern im traulichen Oldenburg, wo er im Urlaub ist. Tag, Herr Eilert.
Ja, guten Tag, Herr Scholl.
Diese Sache mit dem Paradies, da habe ich gleich gedacht, so ein Autor wie Sie, der viel für die Zeitschrift Titanic gearbeitet hat, lange mit dem Komiker Otto Waalkes auch, da wäre ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das mit dem Paradies auf der Île de Ré bei von Ihnen so ganz ernst gemeint ist, oder doch?
Ganz ernst gemeint ist es nicht, aber zumindest meine Vorstellung, ich meine, jeder hat seine eigene Vorstellung. Manche stellen sich den Garten Eden vor. Bei mir ist es eher so, dass das Paradies für mich eine Landschaft ist, in der Wasser und Land noch nicht geschieden sind. Also so eine Art Urlandschaft, die aber trotzdem befahrbare Radwege bietet. Also es ist so ein Mittelding aus Paradies und einfach Urlaubsfreude.
Warum hatten Sie denn Lust, dann auch ein ganzes Buch über diese Insel zu schreiben? Gibt es so viel da zu erzählen?
Naja, das ist mir gegangen wie jedem anderen Autor in dieser etwas bedeckten Zeit. Man saß viel zu Hause und dann hat man über Sachen nachgedacht und jeder Gegenstand wird ja interessant, wenn man lange drüber nachdenkt. Und dann schien mir die Île de Ré doch nicht so uninteressant, obwohl ich am Anfang auch dachte, ein ganzes Buch kann man nicht darüber schreiben. Vielleicht ist auch gar nicht das ganze Buch voll mit der Insel, sondern sie bietet halt Anknüpfungspunkte, historische, biografische, fiktionale. Und insofern ist das Buch dann doch voll geworden.
Was ist denn so historisch los gewesen auf der Île de Ré?
Merkwürdigerweise viel Militärgeschichte. Also die Engländer haben schon mal versucht, die Insel zu besetzen. Sie haben sich aber auch eine blutige Nase geholt. Dann kamen die Deutschen 1941 und waren da tatsächlich bis einen Tag nach Unterzeichnung des Waffenstillstandes auf dieser Insel und auch in La Rochelle, der Stadt, vor der die Insel liegt. Und das ist eine merkwürdige Geschichte, dass da so eine Art Kollaboration stattgefunden hat zwischen deutscher Besatzung und Bevölkerung. Der bin ich auch so ein bisschen nachgegangen.
Ja, genau, im Kapitel Deutsche und Franzosen, da kommen aber auch die modernen Deutschen vor. Was gibt es denn da für ein besonderes Verhältnis?
Mein Verhältnis oder mein
Verhältnis? Nee, das deutsch-französische Verhältnis.
Naja, ich denke, das deutsch-französische Verhältnis ist immer durch so einen gewissen Minderwertigkeitskomplex auf deutscher Seite geprägt gewesen. Andererseits habe ich versucht, den Leuten klarzumachen, dass auch die Franzosen nur mit Wasser kochen und dass da auch eine Art von Hochstapelei, die schon in der Sprache ihren Ausdruck findet, stattfindet. Aber andererseits, sie sind die besseren Hochstapler und deswegen sollten wir sie auch hochachten.
Naja, apropos mit Wasser kochen, bei Ihrem Buch habe ich so die Vorstellung gehabt, ach, jetzt schön in so einem kleinen Hafenrestaurant sitzen und ein halbes Dutzend Austern schlürfen.
Ja, für Austernfreunde ist
das ist gut toll, ne?
Ja,
das ist gut. Sie erzählen in dem Buch ja auch immer wieder von sich selbst und auch so eine ganz interessante Insel-Autobiografie. Ne? In Ihrer Lebensgeschichte, da hatten Sie nämlich irgendwie erstmal so, ja, kennt Spaß an Inseln, ne?
Nee, in meiner Kindheit war der Spaß irgendwie begrenzt und ich muss auch tatsächlich sagen, dass bis heute das Überflüssigste an Inseln ist für mich der Strand. Deswegen war ich auch lange auf Madeira. Die haben keinen Strand da geht der Felsen direkt ins Meer, weil auf den kann ich eigentlich verzichten. So aufs Wasser schauen ist schön, aber am Strand zu sitzen, finde ich eine denkbar öde Beschäftigung.
Wie sind Sie denn überhaupt damals überhaupt auf die Île de Ré gekommen oder wie haben Sie sie entdeckt?
Das habe ich meiner Frau zu verdanken. Die hat ihre Kindheitsurlaube auf der Nachbarinsel verbracht und da gefiel es mir gar nicht, da hat sie mich mal mit hingenommen. Dann hat sie mir aber eine Postkarte geschickt mit irgendwie einer blühenden Stockrosen in einer kleinen Straße mit alten Häusern, ein alter Hafen und das hat mich dann angezogen, das war die Nachbarinsel, eben die Île de Ré, die bei mir sofort wohlgefallen und auch eine gewisse Ruhe ausgelöst hat.
Und das heißt, Sie sind da jetzt beständig, einmal im Jahr, zweimal, da will er hin.
Nö, nicht unbedingt, aber ich bin dann, man wird ja auch bequemer, wenn man älter wird. Und dann sagt man sich, dann hat man nicht mehr die Qual der Wahl, weil das kann ja wirklich nicht zur Qual werden, wenn man jedes Jahr da sitzt und sagt, wo fahre ich denn dieses Jahr hin, um ein, zwei Wochen irgendwie bei guter Luft und Radfahren zu verbringen. Nämlich das ist der große Vorteil der Ile de Ré. Alles ist mit dem Rad zu erreichen. Sie ist ungefähr, ich sage mal, 40 Kilometer lang, sehr dünn und überall führt der Radweg vorbei. Und insofern komme ich als Nicht-Autofahrer dort gut zurecht.
Sie haben sich auf der Insel ein Gemälde gekauft, das Porträt eines Knaben im Matrosenanzug.
Das hängt gerade vor mir, ja.
Und dieses Bild soll ja eine wichtige Rolle spielen für Sie. Welche denn?
Naja, ich habe da sozusagen Provenienzforschung betrieben und bin vielleicht nicht ganz auf das Rätsels Lösung gestoßen, aber immerhin so weit vorgestoßen, dass viele andere Dinge auf der Insel, zum Beispiel die Anarchie, die in meinem Lieblingsort Ars eine Zeit lang geherrscht hat, als sich im Sommer die europäischen Anarchisten dort getroffen haben, davon habe ich vorher nichts gewusst. Und das ist so der Vorteil der Recherche, dass man auf Sachen trifft, die man nicht erwartet hat.
Und jetzt in Oldenburg schon anders, ne? Und jetzt in Oldenburg schon anders, wo wir mit Ihnen sprechen.
Da bin ich geboren. Also ich hat mir ja mal ein ganz anderes Verhältnis. Ich bin froh, dass ich nicht auf der Ile de Ré geboren wurde. Ich glaube, dann würde ich auch nicht jedes Jahr wieder hinfahren.
Erstmal schönen weiteren Urlaub in Oldenburg, Bernd Eilert. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Schaun.
Und meine Ile de Ré, das Buch von Bernd Eilert, ist im Mara Verlag erschienen mit 192 Seiten für 20 €.